Gott regiert. So seht ihr es hier auf dieser Folie. Das ist die Botschaft, die ihr, wenn ihr beim Programm Gemeinde liest Bibel dabei seid, in der letzten Woche gelesen habt. So die Überschrift: Gott regiert. Das ist das, was Gott dir heute Morgen durch den Propheten Daniel wichtig machen möchte. Und das Buch Daniel bringt es immer wieder auf den Punkt. Ich habe euch nur mal zwei dieser Verse, die ihr gelesen habt, aufgeschrieben. Da steht: Gott setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Das ist dem Daniel sehr wichtig gewesen. Oder: Der Höchste hat Macht über das Königtum der Menschen und er verleiht es, wem er will. Glaubst du das, dass Gott regiert? Auch wenn du von Krisen, Kriegen und Katastrophen in dieser Welt hörst und das auch siehst. Manchmal ist es gar nicht so einfach, durch die Schüsse, durch den Feuerrauch und durch das verzweifelte Geschrei hindurch die Tatsache im Auge zu behalten: Gott regiert. Keine Angst, es läuft alles nach seinem Plan. Es läuft auf das große Finale zu. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. So beschreibt Johannes der Apostel das große Finale. Der Herr kommt und alle werden ihn sehen. So beginnt es in der Offenbarung. Freust du dich drauf? Wenn du zu Jesus gehörst, dann wird dein Auge ihn sehen. Das wird ein atemberaubender Moment sein. Du kennst ihn schon jetzt. Ich war letztens auf einer größeren Veranstaltung, da gab es so einen Vierfarbkatalog, da waren verschiedene Redner mit Bildern ausgewiesen. Und wenn du schon vorher bei dieser Veranstaltung warst, dann hast du gemerkt: Hey, das sind die Redner, die laufen an mir vorbei. Ich hatte die ja vorher in meinem Leben noch nie gesehen. Ich denke, es ist nur ein schwacher Vergleich, so wird es mit dem Herrn Jesus sein. Du kennst ihn jetzt, du bist jetzt mit ihm unterwegs und es muss dir niemand sagen: Hey, das ist der Herr. Das ist der Herr, mit dem du jetzt schon gelebt hast, der mit dir redet durch die Bibel, mit dem ich reden kann im Gebet, dessen Kraft ich erlebe durch seinen Geist. Das ist Jesus, der dann sichtbar regieren wird. Und dieser Herr sagt mir schon jetzt durch den Propheten und durch den Regierungsbeamten Daniel: Lass dich nicht durcheinander bringen. Auch wenn es so aussieht, als ob nur das Böse triumphiert, Gott regiert. Das fand ich spannend. Der Jörg hat uns ja letztes Mal die Predigt gehalten über den Propheten Hesekiel als Priester. Da ging es richtig viel um den Tempel. Heute Daniel als Regierungsbeamter, da wird es sehr viel um Regierung gehen. Also Gott benutzt auch die Persönlichkeit eines Menschen, um das zu betonen, was ihm wichtig ist. Wobei ich euch sagen muss, ich finde es schwer, über das Buch Daniel nur eine Predigt zu halten. Und normalerweise macht man das so, wenn man über Daniel predigt: Man nimmt die ersten 6 Kapitel. Ja, also bis zur Löwengrube kommt man und betont dann, dass der Daniel da ja schon 80 Jahre alt war und jetzt auch die Zeit vorbei ist und man sollte dann auch mit der Predigt aufhören. Also natürlich, man muss bei einer Predigt Schwerpunkte setzen. Und das ist dann nun mal so, dass man gewisse andere Dinge unerwähnt lassen muss. Das geht gar nicht anders. Aber mein Schwerpunkt heute Morgen sind mal die Visionen. Über die predigt man eben nicht so häufig. Das sind die Visionen, die der Daniel verstehen durfte, die er dann auslegen konnte, und die Visionen, die Daniel sogar selber bekommen hat. Gott macht das mal immer wieder so, wenn es um die Zukunft geht, dass er in die Methodenkiste greift und dass er dann die Visionen da rausholt. Also wir haben das ja schon beim Propheten Hesekiel gesehen, da ging es eben auch um Visionen. Oder Josef im ersten Buch Mose, auch er hat Visionen gehabt, wie sein Leben und wie die Geschichte Ägyptens dann verlaufen sollte. Einige Propheten, wie zum Beispiel Zacharia, haben sehr spezielle Visionen. Und auch in der Offenbarung des Johannes lesen wir immer wieder den Satz, und ich sah. Und dann kommt die Vision. Also Gott macht das immer wieder mal so, dass er Visionen schenkt, die mit der Zukunft zu tun haben. Und wenn es Visionen gibt, die mit der Zukunft zu tun haben, dann gibt es in der Regel auch noch immer was anderes, nämlich Diskussionen. Ja, Visionen fordern Diskussionen heraus. Und oft ist die Diskussion, wann ist denn dieses Buch geschrieben worden? Und so ist es auch beim Propheten Daniel. Wann ist denn dieses Buch geschrieben? Durch die Angaben, die ihr gelesen habt in diesem Buch, wisst ihr, das Buch ist im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben worden. Aber das bedeutet ja, dass Daniel viele Reiche, von denen er redet, also verschiedene Reiche, noch gar nicht wirklich kannte. Insbesondere macht das Kapitel 11 Schwierigkeiten. Du kannst Daniel 11 nehmen und daneben ein Geschichtsbuch über griechische Geschichte aufschlagen und du guckst in Daniel rein und sagst, das ist abgeschrieben. Das ist so detailliert geschildert, das kannst du eins zu eins im Geschichtsbuch nachlesen. Und deswegen kommt durch diese Diskussionen natürlich auch ein ganz großer Widerspruch. Das ist so eine der Denkvorgaben der bibelkritischen Forschung und eine der Denkvorgaben ist, biblische Prophetie im Sinne einer echten Vorhersage kann es nicht geben. Und deshalb behauptet man, was ihr hier auf dieser Folie seht, dass ihr sagt, naja, das Buch Daniel muss von einem unbekannten Autor um das Jahr 165 vor Christus geschrieben sein. Denn da war alles das, was Daniel schreibt, schon bekannt. Also das heißt, hier würden Visionen dargestellt werden als Prophetie, die das eigentlich gar nicht sind. Weil ich nämlich aus der Geschichte schon weiß, wie genau die Geschichte verlaufen ist. Und deswegen verändert man das Abfassungsdatum. Also wenn ihr das immer wieder mal auch auf verschiedenen Plattformen dann hört und in Büchern lest und da werden Abfassungsdaten vor allen Dingen bei prophetischen Dingen, Büchern verändert, dann muss euch das sehr hellhörig machen. Ihr sagt, warum wird denn hier ein Abfassungsdatum verändert? Denn in diesem Denken, ich sage es noch einmal, darf es keinen Gott geben, der die Zukunft offenbart. Aber im Blick auf Daniel ist es ja so, Hesekiel 14,14 haben wir vor nicht so langer Zeit gelesen, da wird uns Daniel als vorbildlicher Mann Gottes vorgestellt, von Hesekiel. Also das heißt, die Bibel sagt, es gab drei Zeitgenossen. Ich könnte sagen, drei Freunde. Das eine war der Jeremia, dann der Hesekiel, der Daniel. Das ist die Aussage von Hesekiel, wir haben zusammen gelebt. Ist genau das Gleiche, was Daniel auch in seinem Buch sagt. Es passt 100% zu den Zeitangaben des Daniel. Wenn ein anderer Mann unter dem Pseudonym Daniel schreibt, und seine zentralen Aussagen, die er trifft, lügenhaft als Visionen darstellt, was sie gar nicht wären, dann ist es überhaupt nicht Gottes Stil. Das musst du dir auch mal überlegen, passt es überhaupt zu Gott? Gott ist Wahrheit sehr wichtig, ist entscheidend. Deswegen kann es schon gar kein anderer sein, der hier schreibt. Und das Hammerargument ist für mich, dass der Herr Jesus in Matthäus 24 das Buch Daniel zitiert Und er, ich sage es mal in Anführungsstrichen, in seiner unwissenden Weise es dem tatsächlichen Daniel zuschreibt, würden die anderen Leute sagen. Natürlich nicht. Der Jesus schreibt es bewusst Daniel zu. Er nimmt seine Aussagen ernst und deshalb sollten wir das auch tun. Ja, was sind jetzt die Aussagen, die deutlich machen, Gott regiert? Es gibt zwei große Visionen im Buch Daniel. Aber diese beiden Visionen haben eine Aussage. Ich könnte mich hier der Worte von Josef bedienen und sie übertragen, dann würde er sagen, die Träume des babylonischen Königs sind einer. Gott hat ihm mitgeteilt, was er tun will. Also das, was da Josef damals dem Pharao sagt, könnte man jetzt hier auch zu Nebukadnezar sagen. Der babylonische König Nebukadnezar sieht in einem Traum ein Standbild. Und dieses Standbild lässt er ja später sogar in echt aufbauen, in der Realität. Ja, das hat er vorher im Traum gesehen. Und dieses Standbild ist eben aus verschiedenen Materialien gebaut. Der Kopf ist aus Gold, die Brust und die Arme aus Silber, die Hüfte aus Bronze und die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Und dann sieht Nebukadnezar eben, wie so ein Stein auf das Standbild zurollt und dieses Standbild zermalmt. Und Daniel erklärt dann dem König durch Gottes Offenbarung, was dieses Standbild zu bedeuten hat. Und in diesen Text möchte ich euch hineinnehmen, Daniel 2, Vers 36 beginnt es. Daniel 2, Vers 36. Deutung. Das ist der Traum und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Du König der Könige, dem der Herr des Himmels die Königsherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschen, Kinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt aus Gold. Und nach dir wird ein anderes Königreich erstehen, geringer als du, und ein anderes, drittes Königreich aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Und ein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen, deshalb, weil Eisen alles zermalmt und zerschmettert wie das Eisen, das alles zertrümmert, wird es all jene zermalmen und zertrümmern. Und dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast, das wird ein geteiltes Königreich sein. Aber von der Festigkeit des Eisens wird etwas in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Und die Zehen der Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Zum Teil wird das Königreich stark sein, zum Teil wird es zerbrechlich sein. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich durch Heiraten untereinander vermischen und sie werden nicht aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton nicht mischen lässt. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen, wie du gesehen hast. Das heißt, die Deutung ist klar. Das ist nicht bei allen prophetischen Büchern so, bei Daniel ist es so. Die verschiedenen Materialien sind vier verschiedene Königreiche, die über die ganze Welt herrschen. Man könnte auch sagen, es sind vier Weltreiche. Steht im Text. Und es ist auch deutlich, der Höhepunkt an Glanz und an Macht wird eben das babylonische Weltreich sein. Und dann wird der Glanz und die Macht abnehmen. Weltreich für Weltreich. Die Materialien werden immer billiger. Und das vierte Weltreich wird dann ein zweigeteiltes Weltreich sein. Irgendwie gehört zusammen, aber irgendwie doch nicht. Diese Vision macht deutlich, ah ja, danke schön. Diese Vision macht deutlich, Gott macht Geschichte. Das, was Daniel hier sieht, kannst du in einem Geschichtsbuch nachlesen. Du kannst nachlesen, welche Weltreiche es gab. Aber wenn du nur bei den Weltreichen stehen bleibst und wenn du nur über diese Weltreiche nachdenkst, dann erkennst du nicht, und das versucht Daniel hier deutlich zu machen, Gott hat die Fäden in der Hand. Also wenn ich nur das Äußere sehe, dann ist es eine sehr eingeschränkte Sicht. Und deshalb finde ich Bücher wie das von Axel Schweiger gut, der versucht deutlich zu machen, Gottes Heilsgeschichte passiert mitten in der profanen Geschichte. Und mit dieser Vision will Gott uns sogar die Augen dafür öffnen, dass er die profane Geschichte lenkt. Also politische Entwicklungen sind nur vordergründig. Im Hintergrund steht unser souveräne Gott, der die Geschichte lenkt. Und diese Weltreiche, von denen Daniel hier redet, die sind nicht zufällig entstanden. Gott hat sie auf den Plan gerufen und er hat sie dann auch wieder aufs Nebengleis der Geschichte geschoben. Aber bevor wir uns diese Weltreiche dann nochmal konkreter anschauen, lenken wir unseren Blick auf Kapitel 7. Da sieht der Daniel vier verschiedene Tiere. Daniel 7, Vers 2 bis Vers 8. Da lesen wir: Daniel fing an und sprach: Ich schaute in meiner Vision in der Nacht und siehe, die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes verschieden von anderen. Das erste war wie ein Löwe und hatte Adlerflügel. Ich sah hin, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm das Herz eines Menschen gegeben wurde. Und siehe, ein anderes, ein zweites Tier war einem Bären gleich und es war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul drei Rippen zwischen seinen Zähnen. Und man sprach zu ihm so: Steh auf, friss viel Fleisch. Und nach diesem schaute ich und siehe, ein anderes, wie ein Leopard, das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe und Herrschaft wurde ihm gegeben. Nach diesem schaute ich in Visionen der Nacht und siehe, ein viertes Tier, furchtbar und schreckerregend und außergewöhnlich stark, und es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte und den Rest zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren, und es hatte 10 Hörner. Während ich auf die Hörner achtete, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor und 3 von den ersten Hörnern wurden von ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Worte redete. Also Daniel zeigt uns in diesem Text eben diese vier Tiere. Er sieht einen Löwen mit Adlerflügeln, einen Bären mit 3 Rippen im Maul, einen Leoparden, könnte auch sagen einen Panther. Panther ist nichts anderes als ein dunkler Leopard mit 4 Köpfen. Und dann redet Daniel über das vierte Tier und das vierte Tier hat keinen Namen. Da hat er also keinen Vergleich dafür. Er sagt, es ist einfach nur schrecklich. Es hat eiserne Zähne, es zermalmt wie ein Monster, so Godzilla aus meiner Generation noch, ja, mit seinen Füßen, hat 10 Hörner auf dem Kopf. Und an anderer Stelle erfahren wir, diese 10 Hörner stehen für 10 Könige und plötzlich wächst da ein 11. Horn aus seinem Tierkopf heraus. Und dieses 11. Horn vernichtet dann 3 Könige. Das 11. Horn ist da, aber 3 Könige müssen dann dran glauben. Dieses 11. Horn, das seht ihr rot angedeutet hier auf diesen Bildern. Und dann wird auf dieses 11. Horn der Scheinwerfer gerichtet. Und wir haben gelesen, er redet große Worte. Und wer ein bisschen in der Bibel unterwegs ist, der begreift sofort, Mann, das sind doch fast die Worte, die Johannes in Offenbarung 13 verwendet. Ich lese sie mal hier. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, hier könnte man auch sagen Leopard, und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie das eines Löwen Maul. Und es wurde, so heißt es dann weiter, es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott. Also hier wird ein Tier beschrieben, Offenbarung 13, das aus dem Meer kommt. Ihr habt den Text von Daniel im Kopf. Und durch diese Verse wird sehr schnell klar, Daniel und Johannes reden hier offensichtlich von den gleichen Herrschern. Und das Tier in der Offenbarung hat 7 Köpfe. Das ist auch die Anzahl der Köpfe, die die Tiere bei Daniel haben. Der Leopard hat 4 Köpfe und die anderen 3 Tiere haben jeweils einen Kopf, macht 7. In Offenbarung 13 wird dieser kommende Weltherrscher einfach bezeichnet als das Tier. Wenn du säkulare, antike Literatur liest, so habe ich es mir berichten lassen, da wird der Kaiser Nero bezeichnet als das Tier. Das ist gar nichts Christliches, sondern es ist einfach ein Name, mit dem man ihn nennt. Und hier in Daniel wird eben dieser Weltherrscher beschrieben als jemand, der ein bestialisches Wesen hat. Also es wird die Größe und die Grausamkeit der vergangenen Weltreiche beschrieben und derjenige wird es hier in einer Person vereinigen, dieses 11. Horn. Und was er will, ist angebetet zu werden, als Gott verehrt zu werden. Aber auch dieser Herrscher, das 11. Horn, ist Teil des Planes Gottes. Natürlich sind wir bei Daniel in der Weltgeschichte unterwegs. Aber wir sollten nie vergessen, wenn wir hier davon reden, Gott ist der souveräne Herr über Weltgeschichte, dann ist er natürlich auch der souveräne Herr in meinem Leben. Und manchmal lässt dieser souveräne Herr in deinem Leben Menschen zu, die sind für dich einfach nur anstrengend. Und du betest und sagst, Herr, lass sie doch bitte dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Aber Gott lässt sie in meinem Leben zu. Er lässt sie vielleicht auch zu, um meinen Charakter zu verändern. Aber er setzt ihnen auch Grenzen. Und deshalb kann das in einer schwierigen Situation sehr hilfreich sein, zu wissen, ich bin zum Beispiel meinem Vorgesetzten nicht einfach ausgeliefert. Es ist Gott, der seine Hand über der Situation hält und es ist auch Gott, der seine Hand über mein Leben hält. Wenn Gott die Geschicke der Welt bestimmt, dann weiß er auch, was mir in meinem Leben begegnet. Daran darf ich auch denken, wenn ich hier mit Weltgeschichte unterwegs bin. Also wenn ich die beiden Bilder jetzt mal miteinander vergleiche, dann zeigt dieses Standbild vor allen Dingen die äußere Ausdehnung. Es zeigt die Machtfülle, die diese Reiche haben. Und die andere Seite zeigt das innere Wesen der Herrscher. Es wird verglichen mit Raubtieren. Ein lateinisches Sprichwort sagt, der Mensch ist des Menschen Wolf. Und das wird hier an den Tieren von Daniel eben sehr deutlich. Der äußere Glanz der Weltreiche nimmt ab und die innere Bestialität nimmt zu. Das ist die Aussage der zwei Visionen des Buches Daniels. Und dann gibt es ja noch mehrere, ich sag mal, kleinere Visionen in dem Buch Daniel. Und diese kleineren Visionen, die müsst ihr euch wie so eine Lupe vorstellen, denn eigentlich machen diese kleineren Visionen nichts anderes, als dass sie nochmal im Detail zeigen, wie ist denn der Übergang von dem einen Material zum anderen. Also zum Beispiel Kapitel 5 zeigt den Übergang vom Gold zum Silber. Das ist die Hand, die an einer Wand erscheint und die schreibt, Mene, 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 Tekel, Uparsin. Und Daniel macht deutlich, das ist der Übergang zwischen dem babylonischen Reich und dem medopersischen Reich. Und Medopersien wird in Daniel 5, Vers 28 wörtlich erwähnt. Also da kann ich gar nicht hin und her interpretieren, das steht wörtlich drin. Und in der gleichen Nacht wird Daniels Prophezeiung dann ja wahr. Die Perser haben den Fluss ein bisschen flacher gestaltet, sind in die Stadt eingedrungen, haben den babylonischen König umgebracht. Und dann seht ihr Kapitel 8. Da gibt es einen Widder mit zwei Hörnern, Medo-Persien, ja, steht also für dieses Doppelreich. Und der kämpft gegen einen Ziegenbock. Und dieser Ziegenbock hat nur ein Horn und das ist Griechenland. Auch das steht wirklich drin, Kapitel 8, Vers 20. Das gab es noch gar nicht zur Zeit Daniels. Was willst du mit Griechenland anfangen als Weltreich? Daniel sieht es bereits hier und es macht sich ja an einer Person fest, Alexander der Große, ja, der berühmte Grieche. Und deshalb wissen wir, nach Babylon kommt Medo-Persien und danach übernehmen die Griechen die Weltregierung. Das ist biblische Prophetie. Nicht, es werden Weltreiche kommen und darin sind auch Herrscher. Na super. Ja, also das kann ich auf alle anwenden. Hier geht es um sehr konkrete, benannte Prophetie. Das muss ich dann erklären, woher kommt denn das, wenn das nicht Gottes Wort ist? Und jetzt versteht ihr, warum man dann versucht, an dem Abfassungsdatum zu drehen. Weil man sagt, auf die Frage habe ich keine Antwort, da muss ich eben woanders drehen. Ja, und dann, wer sich in der Geschichte auskennt, das seht ihr da unten, der weiß natürlich von dem letzten Übergang, dass dann als Reich dort Rom kommt. Da gibt es auch eine große Diskussion. Rom gibt es eine Diskussion. Manche sagen, und das sagen sie zu Recht, aber das steht nicht wörtlich in Daniel. Medo-Persien steht drin, Griechenland steht drin, das kannst du mir zeigen, aber zeig mir mal die drei Buchstaben Rom. Die stehen da nicht. Und dann kommt man zu der Schlussfolgerung, dass man sagt, naja, Griechenland hat ja vier Köpfe. Und es war ja tatsächlich so, dass Alexander sein Reich später in vier Diadochenreiche zerfiel. Auch spannend, ja, dass Daniel das schon vorhersagt in dem Sinne. Und dann sagt man, naja, eigentlich sind es dann diese Diadochenreiche, die als Weltreich das weitergeführt haben. Jetzt oute ich mich mal hier. Ich glaube das nicht. Und ich schließe mich eher der Sichtweise an, die sagt, das vierte Reich ist Rom, auch wenn es da nicht drinsteht. Ich versuche es euch auch zu begründen. Daniel redet von einem vierten Reich. Das steht drin. Es sind vier verschiedene Reiche. Und dieses Reich scheint sich von dem vierköpfigen Leoparden zu unterscheiden. Dann hat es aber nichts mehr mit Griechenland zu tun, wenn es sich davon unterscheidet. Denn die Diadochenreiche, die gehören zu den Griechen, eindeutig. Zweitens, wenn ich ein Geschichtsbuch aufschlage, ist es offensichtlich, Rom folgt als Weltreich auf Griechenland. Und auch die Tatsache, dass sie irgendwie zusammengehören mit diesen Beinen und dem Ton und irgendwie doch nicht, passt super zu Rom. Denn es gab das Weströmische und das Oströmische Reich. Sie gehörten zusammen und dann ging das Weströmische unter. Ostrom hat noch ein bisschen weiter existiert. Und dann gibt es noch einen Text im Buch Daniel und der ist nicht uninteressant. Der steht in Daniel 11. Das ist jenes berühmte Kapitel, wo Sachen sehr konkret beschrieben sind und sie reden hier von Antiochus dem Vierten. Und da heißt es, zur bestimmten Zeit wird er wieder nach Süden ziehen, aber es wird beim zweiten Mal nicht so sein wie beim ersten, also er ist dann nicht siegreich. Denn Schiffe aus Kittim werden gegen ihn kommen und er wird verzagen und umkehren, aber er wird den Heiligen Bund verfluchen und entsprechend handeln. Er wird umkehren und sein Augenmerk auf die richten, die den Heiligen Bund verlassen. Und Streitkräfte von ihm werden dastehen und sie werden das Heiligtum, die Bergfeste entweihen und werden das regelmäßige Opfer abschalten und den verwüsteten Gräuel aufstellen. Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Ich meine, ihr müsst selber mal Daniel 11 habt ihr ja gelesen, also da vielleicht nochmal reinhüpfen, das ist ein sehr komplexer Text, ich bin da mitten reingesprungen jetzt. Also ihr müsst es mir glauben, es geht hier um Antiochus den Vierten. Und von ihm wird gesagt, er wird auf Schiffe von Kittim stoßen. Und diese Schiffe sind dafür verantwortlich, dass er verzagt und dass er umkehrt. Das sagt der Text. Der Name Kittim könnt ihr in der Quelle Wikipedia nachlesen oder so, ja, wird verschieden gedeutet. Aber die griechische Bibel aus dem 3. Jahrhundert vor Christus übersetzt Kittim mit Römer. Und auch in den Rollen von Qumran im 2. Jahrhundert werden die Römer immer wieder Kittim genannt. Und es war, wenn man in die Geschichte hineinschaut, tatsächlich so, 168 vor Christus traf eben jener Antiochus, so sagen es die geschichtlichen Quellen, 4000 Schritte vor Alexandria auf die Römer. Die Römer waren vertreten durch Gaius Lenas. Er war der Kommandeur und er forderte Antiochus zum Rückzug auf. Hier die Griechen, da die Römer. Das ist die Szene, die hier beschrieben wird. Und Antiochus erbat sich Bedenkzeit. Das muss ich mir erst noch mal überlegen. Und darauf, und das ist berühmt geworden, nahm Gaius einen Stock und er hat dann im Sand einen Kreis gemalt um Antiochus. Und er hat gesagt, hier entscheide dich, jetzt. Und Antiochus hat die Lage überblickt und hat gesagt, okay, ich ziehe mich zurück. Und das war der Punkt, an dem Rom die Vorherrschaft im Orient bekam. Das ist genau die Szene, die hier beschrieben wird. Und dann ging es weiter, wieder im Text. Antiochus kehrt zurück und er lässt seinen Zorn, den er hat, an den Juden raus, fällt über Jerusalem her, legt Brände und legt eine kleine Platte auf den Brandopferaltar, weiht den Tempel Gottes, dem Zeus, und schlachtet als Opfer Schweine. Das ist der verwüstende Gräuel, von dem Daniel hier redet. Aber das noch Schlimmere, und auch davon redet Daniel, ist, dass Antiochus es geschafft hat, durch glatte Worte viele Juden dazu zu verführen, mitzumachen. Und er hat sich auch als erschienener Gott feiern lassen. Also es gab Münzen, wo er so auch tituliert wurde, Antiochus. Das ist das, was die Geschichte beschreibt. Und Daniel, ich finde es faszinierend, Daniel 11. Daniel sagt das 1:1 voraus hier. Er sagt, genau so wird es passieren. Aber diese Verse, das ist ja mein Thema, lassen zumindest mal den Schluss zu, dass das Vierte Reich Rom ist. Aber was ich sehr mutmachend an diesem Text finde, es gab sie auch damals, diejenigen, die ihren Gott kannten. Und sie haben sich nicht mitreißen lassen. Wie lerne ich diesen Gott kennen? Ich lerne diesen Gott kennen, indem ich zu ihm umkehre. Indem ich ihm meine Schuld bekenne, indem ich seine Vergebung annehme. und auch seine Vergebung erlebe. Und das kann ich sehr konkret tun, persönlich für mich in der Stille oder wenn ich nach dem Gottesdienst auf einen Mitarbeiter hier vorne in meinem Gebetsdienst zukomme und im Zweiergespräch meine Fragen stellen, wir gemeinsam vor diesen Gott, um den es hier geht, treten. Also, wenn du noch keine Beziehung zu diesem Gott hast, dann lade ich dich dazu herzlich ein. Aber ich wünsche uns auch, die wir diesen Gott kennen, dass wir davon gepackt sind, von dieser Sehnsucht, diesen Gott immer besser kennenlernen zu wollen, wenn wir eben zu ihm umgekehrt sind, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und ich lerne Gott immer besser kennen, wie ich auch Menschen kennenlerne. Ich verbringe Zeit mit ihm. Ich lese die Bibel. Ich denke über sein Wort nach. Ich rede mit Gott im Gebet und ich rede über Gott in den Gesprächen mit Menschen, die auch mit ihm unterwegs sind. Es geht darum, immer besser zu wissen, wie Gott denkt, fühlt und handelt. Viel sinnvoller, als sich mit falschen Geldscheinen zu beschäftigen, ist es, sich mit richtigem Geld zu beschäftigen. Wie sieht das genau aus? Jemand hat mal gesagt, wer Gott geschmeckt hat, dem schmeckt nichts mehr, was nicht nach Gott schmeckt. Und ich glaube, das ist schon wahr. Und die, die Gott kannten, die haben sich von Antiochus nicht mitreißen lassen. Und das soll uns auch motivieren, uns mit Gott selber zu beschäftigen, Menschen zu werden, die Gott kennen und entsprechend handeln. Was für ein Zeugnis. In manchen Kreisen wird viel über Verführung geredet. Das ist auch immer wieder mal notwendig, ja, zu sagen, das ist Verführung. Aber der beste Schutz, nicht auf Verführung hereinzufallen, ist, bleib nah bei Jesus. Bleib nah bei ihm, höre ihm zu und tu das, was er sagt. Da brauchst du dich gar nicht so sehr mit allen möglichen Lehren zu beschäftigen, weil du nahe am Herrn bist. Gott regiert. Er weiß, was auf mich zukommt. Er kennt sogar Zeiten und Zeitpunkte. Das ist jetzt so der letzte große Gedanke, den ich hineinkomme. Daniel 9, Vers 24 bis 27. Da ist von 70 Wochen die Rede, die über dein Volk und deine heilige Stadt bestimmt sind, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist in einer Überflutung und bis zum Ende ist Krieg, festbeschlossene Verwüstungen. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräuel kommt ein Verwüster, bis festbeschlossene Vernichtung über dem Verwüster ausgegossen wird. Also du merkst, wow, das sind komplexe Texte hier. Also hier geht es um sehr konkrete Zeitpunkte, die Gott in der Hand hat. Meine Zeit und die Zeit dieser Welt steht in Gottes Hand. Und er gibt Daniel sogar einen Einblick in seinen Zeitplan. Wann wird Gott eine ewige Gerechtigkeit einführen, also eine neue Welt beginnen? Es ist eine Gerechtigkeit, so erfahren wir aus Vers 24, die vor allen Dingen Israel und Jerusalem betrifft. Also wir sind hier wohl in der Weltgeschichte unterwegs, aber unser Scheinwerfer ist auf Jerusalem gerichtet. Und Gott redet hier also von 70 Wochen. Aus 3. Mose 25 wissen wir, es geht um Jahrwochen. Das heißt, eine Woche sind 7 Jahre. 70 Jahrwochen sind also 490 Jahre, wenn ich es wörtlich verstehe und nicht sinnbildlich. Und die Zählung beginnt mit dem Befehl, baut Jerusalem wieder auf. Denkst du, das ist ja einfach? Nee, ist es nicht. Es ist nämlich nicht so einfach konkret zu sagen, wann wurde dieser Befehl gegeben. Es gibt nämlich 4 Befehle. Welcher ist es jetzt? Also Kyros hat 538 den Befehl gegeben, baut Jerusalem wieder auf, Esra 1. Darius hat 520 diesen Befehl erneuert, Esra 4. Artaxerxes hat dann 437 Esra den Auftrag gegeben, Jerusalem, das Haus Gottes, zu verschönern, den Opferdienst einzurichten, Esra 7. Und dann 444, da hat der gleiche Artaxerxes Nehemia geschickt, um die Mauer aufzubauen. Welches Datum nimmt man jetzt? Tja, ich muss euch ehrlicherweise sagen, das hängt so ein bisschen von der theologischen Prägung ab. Wenn man von dem Befehl des Kyros ausgeht und dann 490 Jahre hinzurechnet, dann kommt man in das Jahr 48 vor Christus und weiß nicht, was man damit anfangen soll. Weiß man, okay, ich bin jetzt im Jahr 48 vor Christus, keine Ahnung. Wenn man den ersten Befehl von Artaxerxes nimmt und 490 Jahre dazu rechnet, dann kommt man ins Jahr 33 nach Christus. Ah, mit der Zahl kann ich natürlich schon viel mehr anfangen. Das ist das Jahr, in dem der Herr Jesus wahrscheinlich starb. Und dann sollte man ja beachten, das ist hier eine Aufteilung. Eine Woche, 62 Wochen, wieder eine Woche. Also wir haben jetzt keine Rechenstunde, das wäre mit mir auch ganz schwierig. Aber es gibt gute Argumente dafür, um das abzukürzen, dass der erste Gesalbte der Kyros ist und der zweite Gesalbte, der keine Hilfe findet, könnte der Herr Jesus sein und danach wird das Heiligtum zerstört. Das ist ja 70 nach Christus wirklich geschehen durch die Römer. Die Frage jetzt hier ist, ist das die einzige Erfüllung dieses Textes? Und ihr könnt euch vorstellen, auch hier gehen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, ja, das ist die Erfüllung des Textes. Diese Prophetie ist abgeschlossen. Ich kann also die Jahrwochen zusammenrechnen und ich kann nur darüber staunen, wie präzise Gott diese 490 Jahre vorhergesagt hat. Die anderen sagen, die eine und die 62 Wochen, die sind vorbei, also die 63 Wochen, aber dann hat Gottes Uhr aufgehört zu ticken. Also so ist die Sprachregelung. Die Zeit ist jetzt angehalten, weil Gott mit der Gemeinde handelt und nicht mehr mit Israel. Denn Daniel bekommt ja diese Prophetie hier für Israel. Und wenn Gott sich dann seinem Volk wieder heilsgeschichtlich zuwendet, dann beginnt die Uhr wieder zu ticken und dann haben wir die 70. Jahrwoche und dann kommt der Antichrist und er wird die letzte Erfüllung dieses Textes sein. Er wird 3,5 Jahre eine dicke Freundschaft mit Israel haben und dann 3,5 Jahre nach der Mitte der Jahrwoche wird er das Opfer im neu erbauten Tempel abschaffen, sich selbst reinsetzen und anbeten lassen. Und Israel wird erkennen, das ist nicht unser Messias. Und sie werden den erkennen, in den sie gestochen haben. Die Frage ist, wer hat recht? Das sind zwei völlig verschiedene Ansätze. Die sagen, 490 Jahre bitte durchlaufen lassen. Oder diejenigen, die sagen, nein, schon durchlaufen lassen, aber da hält bitte die Uhr Gottes an. Ich empfehle euch mal, schaut euch mal die verschiedenen Berechnungen an. Könnt ihr in einem guten Kommentar machen. Ihr werdet merken, jeder fängt an, mit an der Uhr zu drehen. Ja, also da wird irgendwas ausgesetzt, da wird dann mal was eingesetzt und so weiter. Ihr könnt euch selber die Meinung dazu bilden, wer dazu recht hat. Aber ich finde es faszinierend, dass Gott einen groben Zeitplan gibt. Aber auch wenn er diesen Zeitplan gibt, ich gebe dir einen Rat. Beiß dich nicht an den Zahlen fest. Es ist viel über diese Zahlen diskutiert worden. Aber das Wichtigste kommt immer zum Schluss, ne? Das Wichtigste an diesem Standbild ist nicht, ist es jetzt Rom oder nicht? Passt das mit den Zahlen? Das Wichtigste an diesem Standbild ist der Stein. Der Stein, der losbricht, der auf das Standbild trifft und es zermalmt und anschließend die ganze Erde erfüllt. Die Bedeutung ist klar, die Reiche der Welt werden vergehen. Und sie werden von Gottes Reich, diesem Stein, durch Jesus Christus abgelöst werden. Gott regiert jetzt schon im Hintergrund die Reiche dieser Welt, aber wir gehen auf die Zeit zu, in der Gott dann im Vordergrund regieren wird. Und natürlich kann ich mich auf dieses Reich freuen, aber vor allen Dingen will ich mich auf diesen Gott freuen. Als der Großvater des Theologieprofessors Adolf Schlatter im Sterben lag, da hat ihm dessen Schwester die Ewigkeit in den buntesten Farben geschildert. Sie hat gesagt, du, denk doch an die goldenen Gassen in der himmlischen Stadt Jerusalem. Da ist alles aus Gold. Die Tassen, das Geschirr, die Schränke, ja, das war ihr wichtig. Ja, also das ist alles aus Gold. So könnte ich auch das Reich Gottes in den schönsten Farben beschreiben. Der sterbende Schlatter soll darauf geantwortet haben, nach all dem Plunder sehnt es mich nicht. Also es ging ihm gar nicht um diese herrliche Umgebung. Und er hat dann gesagt, mich sehnt es danach, am Hals des Vaters zu hängen. Das war für ihn entscheidend. Ich fand das eine echt bewegende Aussage. Was ist deine Sehnsucht? Was ist meine Sehnsucht? Wenn es in der Bibel um Zukunft geht, dann geht es nicht so sehr um die Zeit dazwischen. Dann geht es um diesen Stein. Und dann geht es nicht um Spekulation, sondern es geht um Hoffnung und um Heiligung. Johannes drückt es mal so aus, er sagt, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie er rein ist. Also das macht was mit meinem Leben. Also um es zusammenzufassen, vergiss es nicht, es ist immer noch Gott, der diese Welt regiert. Deshalb lass dir von der Tagesschau den Tag nicht verderben. Lass dir keine Angst einjagen. Schau hinter die Kulissen. Gott hat die Fäden in der Hand. Er regiert diese Welt souverän. Und lass ihn bitte auch in jedem Bereich deines Lebens regieren. Schließe keinen Bereich seiner Regierung aus. Er kann das besser als du mit ihm regieren. Und denke an den Stein. Gott wird die Reiche dieser Welt ablösen. Lass ihn in deinem Leben heute schon das ablösen, wo du noch von dem Denken dieser Welt bestimmt wirst, wo andere Dinge dir wichtiger sind als Jesus. Fokussier dich nicht auf das Standbild. Fokussier dich auf den Stein. Der kommt schon angerollt. Freu dich, wenn er die ganze Erde ausfüllt. Und lass Gott schon heute dein Leben erfüllen und regieren. Amen. Ich möchte am Schluss noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du auch hier in dieser Vision dich als diesen Stein mit einbringst und dass wir wissen, du hältst diese Welt zusammen und du wirst Schluss machen mit dieser Welt. Aber Herr, du regierst diese Welt und du wirst regieren. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen, wenn wir zu dir umgekehrt sind. Und danke, Herr, dass wir uns nicht von diesem vordergründigen Nachrichten schrecken lassen. Dass wir wissen, Herr, Daniel hat recht. Danke, dass du uns diesen seelsorgerlichen Gedanken aus diesem Buch mitgibst. Amen.